Das Geile früher bei DVDs war ja einfach noch Bonusmaterial.
Ja,
kannst du dich noch dran erinnern? Klar. Gutes altes Bonusmaterial.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Nachtschicht. Mein Name ist Ingmar Grimmer und mir gegenüber sitzt wie immer der wunderbare David Haas.
Hallo.
Hi. Was geht?
Alles gut. Ich habe am Wochenende viel Backe, das fand ich sehr beruhigend tatsächlich.
Das habe ich, hab ich gesehen, ja. Fand ich richtig gut.
Alles Ingmar Grimmer-Rezepte übrigens.
Richtig cool.
Ja.
Also, das ist immer ganz, ganz witzig. Am Wochenende klingelt mein Handy relativ oft, weil Leute mich verlinken in ihrer Story. Das ist echt cool, weil dann am Wochenende viel Backe wird.
Ja,
bei dir habe ich es auch gesehen. Du hattest Kürbisbrot.
Kürbisbrot, Wurzelbrot und
Hefezopf, oder?
Hefezopf, genau.
Wie war das Wurzelbrot?
Das war richtig gut. Mir war es tatsächlich auch ein bisschen zu feucht, der Teig.
So. Ah, okay.
Ich musste ein bisschen aufpassen, aber danach geschmacklich, also war der Hammer. Also außer von der Handhabung her, war es dann wirklich so über Nacht dann nochmal die Gare im Kühlschrank, war wirklich super und es hat dann auch wirklich sehr, sehr gut geklappt.
Witzig war, ich habe vor 2-3 Tagen eine Nachricht gekriegt von jemand aus Südtirol, glaubt, der jetzt das Kürbiskernbrot in seiner Bäckerei backt. Das fand ich dann auch witzig. Seither ist eigentlich immer nur so im Hobbybäckerbereich.
Ja.
Was mir zumindest so zu Ohren komme ist.
Ja.
Ja, fand ich dann auch cool, das dann irgendwie in 50-facher Ausfertigung zu sehen.
Es ist aber wirklich ein unfassbar leckeres Brot, muss man wirklich sagen. Also ich habe mir es am Wochenende wieder gedacht, ich habe es am Freitag habe ich es angesetzt, dann habe ich es am Sonntag backe, richtig? Ja. Nee, am Samstagabend habe ich es backe.
Ja. Also wenn der, ja, je nachdem, Sauerteig, dann Teig.
Genau, nee, am Samstagabend habe ich es backe. Und du, ich konnte gestern, heute ist Freitag, am Donnerstag konnte ich noch problemlos, kannst du es noch essen. Das ist wirklich so ein Wahnsinnsbrot. Also wirklich, und zum einen sieht es gut aus, es ist super lecker und auch von der Herstellung her echt überschaubar.
Ja, absolut, ja. Ich habe dir heute auch Brot mitgebracht.
Ja.
Als ich nämlich losgefahren bin oder gerade losfahren wollte, kam bei uns das Hausbrot, unser neues Brot mit Livi Tomate aus dem Ofen.
Ja.
Dann habe ich gedacht, komm, ich bring dir gleich mal ein halbes mit. Ich bin mal gespannt auf dein Feedback.
Erzähl mal mit deinem Livi Tomate, wie läuft's?
Es läuft ganz gut. Also es ist total spannend, weil es so ganz neues Feld ist. Ich denke, wir machen vielleicht in den nächsten paar Wochen mal eine Folge drüber. Aber ich muss gleich dazu sagen, ich bin noch ganz am Anfang, was das Know-how und was die Erfahrung angeht. Aber ich denke, das kann man trotzdem einfach mal teilen und dann müssen wir halt vielleicht irgendwann nochmal eine Folge machen. Es läuft eigentlich gut. Es ist sehr aufwendig. Also die Tage, wir machen das ja das Brot zweimal. Und die Tage vor dem Backtag sind immer sehr aufwendig, weil ich die Matre dann halt 4-mal auffrisch, alle 3 Stunden. Und wenn man so geht wie gestern, dass ich in Stuttgart im Stau stehe und weiß, ich muss eigentlich meine Matre füttern, dann werde ich nervös. Also müssen wir gucken, wie wir das einfach noch gut in unseren Prozess, in unseren Alltag integriert kriegen. Aber sonst funktioniert es echt gut und es macht echt, ja, nochmal ganz neu faszinierend für mich, das zu beobachten, wie das funktioniert. Witzig finde ich immer, wenn man Backe hat und dann hat man vielleicht noch 50 oder 100 Gramm von der Matre übrig. Das ist ja nichts. Also wenn du nicht wüsstest, was das ist, das, keine Ahnung, vielleicht den Biermüll schmeißen oder keine Ahnung. Das ist ja echt nur so ein fetzer Teig.
Sehr klar.
So ein Rest irgendwie. Und du kannst dann halt trotzdem damit noch jonglieren. Also du stellst den Kühlschrank und 2 Tage später oder je nachdem, wann du es wieder brauchst, peppelst du wieder hoch sozusagen. Also fütterst du halt wieder mit Mehl und Wasser und dann wieder und wieder und wieder. Und durch die Vermehrung hast du dann auch wieder 10 Kilo Matre innerhalb von relativ kurzer Zeit. Also es macht irgendwie voll Spaß. Und ich lerne ganz viel auch über, also welche Auswirkungen hat was. Also wenn ich sie länger stehen lasse, wenn ich sie kürzer stehen lasse, wenn ich sie bei welcher Temperatur reifen lasse. Und das ist echt, echt cool. Also wir machen jetzt dieses Brot damit. Da ist ja auch noch ein Roggensauerteig drin. Deswegen ist der Charakter jetzt von der Matre gar nicht so extrem spürbar in dem Brot selber. Aber trotzdem richtig cool. Und wenn wir jetzt mal anfangen, das noch in mehr Produkte auch zu verwenden, dann dann ja, bin ich einfach gespannt, wo die Reise danach hingeht. War jetzt ganz witzig, als ich tatsächlich gerade losgefahren bin und das Brot dann ganz warm in den Laden kam um 14 Uhr, dann war auch eine Kundin im Laden oder kurz vor 14 Uhr, die gesagt hat, ah, sie backt selber auch viel und hat selber auch eine eigene Matre daheim gehabt früher und schafft es jetzt beruflich nicht mehr und so. Also Leute, die wissen, um was es da geht und wie viel Aufwand das ist cool, hat man gleich so eine Ebene irgendwie, auf der man sich unterhalten kann. Und genau, wir hattet ja jetzt auch die Alexandra zwei Wochen, eine Hobbybäckerin, Schrägstrich, macht jetzt eine Ausbildung, also Quereinsteigerin, die bei Bongo, das ist dem einen oder anderen vielleicht auch ein Begriff, Hobbybäcker Versand von Manfred Schellin, die Matre zuständig ist. Also da kann man wohl auch Matre-Anstellgut und Sauerteig-Anstellgut kaufen und Alexandra füttert die Matre dort und verschickt die quasi. Also die ist richtig fit in dem Thema. Das war dann jetzt ganz passend eigentlich. Wir haben viel ausgetauscht und sie hat mir auch ein paar Tipps gegeben. Das war richtig cool.
Ach cool, okay.
Ja, genau. Und jetzt habe ich gedacht, ja, jetzt habe ich die Matre fit quasi und betreibe ja auch relativ viel Aufwand. Und habe sie nur in einem Brot drin. Also jetzt muss man irgendwie gucken, dass man das noch ein bisschen, wie sagt man, die PS auf die Straße bringe, dass man da noch einfach mehr draus macht, auch vielleicht mal irgendwie in Richtung süß und so. Aber das ist alles noch Zukunftsmusik.
Mir baut aber auch den Spannungsbogen auf, du. Kerle. In jeder Folge sagt man, ey, aber da kommt bei der Folge wieder. Und immer wird ein bisschen anteasern, du Kerle, ey. Ich platsche vor Aufregung. Also ich kenne mich ja gar nicht aus mit Matre. Ich weiß, dass es das gibt, aber ich kenne mich wirklich nicht aus. Und ich hätte jetzt auch ich werde jetzt zum Beispiel nie auf die Idee kommen, das ist ein süß, damit, also weißt du, nie auf die Idee kommen, aber zumindest lag mir das jetzt fremd oder fern.
Doch, weil Panettone zum Beispiel wird ja auch mit Matre gelockert. Stimmt, und ja. Ich habe, als ich meinen Fußbro hatte, mal einen Google-Hub mit Matre gebacken, der war aber viel zu sauer. Daher habe ich einiges gelernt bei diesem, wo ich das backe habe. Und man züchtet die ja so, dass man die praktisch warm und relativ kurz führt. Und die Säure ist dann fast weg. Mhm. Und halt nur dieser Hefetrieb bleibt übrig. Und das ist unheimlich spannend.
Okay.
Und ich finde es, für mich war es auch lange ein Buch mit Siebesiegel. Und ich bin jetzt, wie gesagt, ja auch immer noch ganz am Anfang. Also es gibt bestimmt viele Hörerinnen und Hörer, die sich da besser auskennen. Ich habe eine ganz tolle E-Mail gekriegt neulich mit vielen Tipps von einer Hörerin. Und jetzt habe ich mich verheddert.
Levito Matre, du kennst den.
Genau. Nee, ich wollte sagen, ich finde es eigentlich von der Handhabung her fast einfacher wie ein Roggensauerteig, weil ich finde, es ist ja ein sehr fester Teig und man erkennt, finde ich zumindest viel besser, wie stark ist er aufgegangen, wie sieht er aus, finde ich, fällt mir leichter einzuschätzen, wie jetzt zum Beispiel beim Weizensauerteig, also beim klassischen flüssiger, wie auch immer, Weizensauerteig, vielleicht mit TA 200. Und also ich finde, es ist gar nicht so schwer. Wobei, wie gesagt, ich jetzt wirklich mich nicht als Matre-Spezialist bezeichnen würde noch. Und ich mache einfach Learning by Doing. Also es gibt auch gar nicht so viel Material, also zumindest habe ich noch nicht so viel gefunden. Habe mir ein paar Bücher bestellt, von deren Inhalt ich aber eher ein bisschen enttäuscht war. Einfach sehr oberflächlich. Und ich probiere jetzt einfach halt ein wenig rum. Und das, was ich erkenne und feststelle, das kann ich gern weitergeben. Aber ob das jetzt das Nonplusultra ist, bezweifle ich mal. Aber genau, ich kann einfach das erzählen, was ich halt so lerne. Und habe jetzt auch schon eine Kundin gehabt, die wollte jetzt sich gleich Anstellgut abzwacken und so. Ich habe gesagt, ja, rufe sie vielleicht in einem halben Jahr wieder an, weil ich selber noch viel zu wenig weiß über das ganze Thema, dass ich jetzt da Anstellgut verteile will. Oder genau, das war ganz witzig.
Ich bin gespannt. Ich finde das Thema auch sehr, sehr cool.
Ja, und ich bin echt zum Überlegen auch diese, weil das halt auch so eine krasse Triebkraft hat und so. Wenn man das mal so fit hat, dass man das auch jeden Tag in größere Menge und so weiter einsetzt, da kann man bestimmt in viele Rezepte auf Hefe verzichten, auf zugesetzte Backhefe quasi. Hefefrei in dem Sinne ist ja nicht, aber ob das jetzt gut ist oder schlecht, sei mal dahingestellt, aber ich finde es einfach faszinierend. Und es gibt einem nochmal andere Befriedigung nochmal, wenn man es halt, weil bei der Hefe weiß man letztendlich ja auch nicht genau, wo kommt die jetzt her und so. Yeah. Und wenn man dann wirklich nur mit Mehlwasser und Salz, obwohl wir das bei vielen Produkten ja eh schon mal backt, aber das ging mir schon immer so, auch bei rockerhaltige Brote mit Roggensauerteig gelockert, gibt einem nochmal irgendwie andere Zufriedenheit.
Ja, cool.
Genau.
Jetzt rappt man das Thema hier ab, weil sonst haben wir die Folge schon. Aber ich finde es wirklich sehr, sehr spannend und ich freue mich mega drauf, wenn wir die Folge machen. Das müssen wir jetzt echt demnächst mal zusagen.
Machen wir demnächst. Wir haben aber demnächst, das gleich als Ausblick, oder?
Ja, klar.
Francesco Incrassia vom Königsbeck hier auf dem Ofenbänkle. Wir sind genau nächste oder übernächste Folge, also unser nächster Gast auf jeden Fall vermutlich. Das wird auch richtig gut.
Mega. Wir haben ihn ja Anfang des Jahres, war es im Januar letztes Jahr?
Es war ziemlich am Anfang, glaube ich. Ja, war es ja, vielleicht nicht ganz Januar, aber auf jeden Fall ist es ziemlich lange schon wieder her, ja.
Und da waren wir ja in Stuttgart, da hat man ja so eine kleine, und das war ja richtig cool. Also es war ja wirklich super nett. Und von dem her freue ich mich auch sehr, dass er hier den Weg zu uns aufs Ofenbänkle antritt. Freue mich mega.
Letzte Woche, das als Rückblick vielleicht noch, Michael Reber, fand ich auch richtig gut.
Voll.
Wie ging es dir?
Ich bin immer noch total geflasht. Also selten saß ich da wie in so einem Comic, weißt du, Mund auf der Tischplatte. Nee, ich finde das super. Ich mag das, wenn man so einen Beruf wie jetzt Landwirt einfach anders betrachtet und da wirklich da dafür einsteht und das, also super, wirklich ganz, ganz toll. Absolut, ja. Und ich bin immer wieder fasziniert, weißt du, solche Aussage wie das, ich habe das glaube ich in der Folge schon gesagt, dass wenn du eine Hand Erde in deine Hände hältst, ist mehr Leben drin wie Menschen auf der Erde. Ich finde sowas immer so unfassbar faszinierend und da fühlt man sich dann auch wieder so mini, mini klein, finde ich.
Ja.
Denkst du, ey, so viel passiert auf unserer Welt, wo wir gar nicht sehen, wo wir gar nicht verstehen, vielleicht mittlerweile schon, aber trotzdem, das ist so ein geiles Ineinandergreifen von alle möglichen Sachen und mich fasziniert das so wahnsinnig. Und da finde ich es halt cool, wenn sich jemand so wie der Michael da dafür so wahnsinnig toll einsetzt. Ich finde es wirklich sehr, sehr bewundernswert.
Das kann ich auch bestätigen, fallen mir zwei Sachen ein dazu. Erstens finde ich es auch wie du immer so faszinierend, wenn einfach auch jemand so viel Idealismus hat, weißt du, und jetzt sagt, okay, ich mache jetzt den Job, weil ich ihn halt mache oder weil halt die Eltern Bauern waren und so. Fand ich auch, das finde ich immer total inspirierend und was du sagst, finde ich auch. Es gibt so viel Sachen auf der Welt, die so abartig, wie soll ich sagen, aufeinander abgestimmt sind.
Perfekt funktionieren einfach. Perfekt,
dass ich ja immer sage, das kann ja kein Zufall gewesen sein. Also ich habe mal so einen Vortrag, also es gibt so einen Wissenschaftler, dem höre ich unheimlich gern zu, der das so ein bisschen erklärt, wie das alles ist. Auch zum Beispiel, in welchem Winkel die Erdkugel sich befindet. Das sind ja, glaube ich, 23,5 Grad und so. Und das ist der einzige Neigungswinkel, der möglich ist, der funktioniert. Halbes Grad hin oder her würde nicht gehen.
Ja.
Ich finde, das fasziniert mich auch immer wieder aufs Neue.
Du, ich bin ja eher sowieso seit, keine Ahnung, seit 3-4 Jahren bin ich jedes Mal, wenn die Jahreszeiten so wechseln, so wie jetzt, werde ich immer so ein bisschen, ich weiß gar nicht, woher das kommt auf einmal, aber ich denke mir so,
Alter.
Ja, wahrscheinlich. Aber ich denke mir immer so, ey, überleg mal, der Ball fliegt um die Sonne rum und nur weil der gerade einmal auf der anderen Seite ist, ändert sich bei uns, weißt du, das sind alles so Dinge, wo ihr denkt, so, wie faszinierend kann das eigentlich alles sein? Und das funktioniert einfach auch, ja. Weißt du, wenn ihr dann draußen jetzt gerade die Bäume seht mit ihrem Farbenspiel und so, ey, das ist einfach das pure Wunder. Ja. Und wir nehmen das so selbstverständlich und die denken immer so, ey, man muss echt bewusster durchs Leben gehen. Und wenn ihr dann halt jemand habt wie der Michael, der mir sowas auch noch sagt, weißt du, mit Wahnsinn, ja. Brutal.
Finde ich auch cool, ja.
Also voll.
Das ist mir, seit ich laufe, gehe so extrem aufgefallen. Das hatte ich vorher gar nicht auf dem Schirm, diesen Jahreszeitenwechsel. Oh, ich liebe ja auch den Herbst, wenn es dann wieder kälter wird und so.
Ja.
Und wie du sagst, auch die Bäume und so.
Ey, ich fahre gerade nur ohne Radio durch Gegend und schaue mir das an. Ich finde das so faszinierend. Und bei uns hier ist ein paar Kilometer weiter ein Golfplatz und da stehen so 5 Bäume in Reihe. Und die haben jedes Jahr im Herbst haben die so eine wahnsinnig geile Farbe. Ja. Das ist der Hammer. Und im Frühjahr sind das so, sind die 5 Bäume so die Frühjahrsankömmlinge quasi.
Ja,
also wenn die anfangen zu blühen, dann weißt du, okay, alles klar, jetzt geht's wieder ins Frühjahr.
Und was mich auch so fasziniert, ist auch die Großzügigkeit, weißt du? So? Ja. Also mir hat es uns ja schon öfters mal drüber unterhalten, dass wir im Herbst so gern über Äpfel drüber fahren, die auf der Straße liegen. Das darf man gar nicht laut sagen eigentlich, aber das sind ja die eh
kannst du eh alles überfahren. Aufheben,
ja. Genau, aber das alles ist einfach alles da.
Ja, in Massen.
So.
Ja.
Und man kann es gar nicht verschaffen, beziehungsweise dann fahren sie runter, sind auf der Straße und sind weg sozusagen.
Ja.
Und das nächste Jahr wieder und wieder und wieder.
Du, und wir haben ja auch bei uns im Garten, also wenn ich bei uns am Frühstückstisch sitze, dann steht ja da ein riesengroßer Walnussbaum und ich kann ja wirklich da Eichhörnchen zugucken, wie die da hoch und runter gehen und sich die Walnüsse holen. Ja? Und ich finde das auch so faszinierend jetzt im Herbst, wenn da der Eichhörn dazu guckst, wie sie da an deinem Küchenfenster. Also ich finde sowas einfach, also die Natur ist einfach geil und wenn wir dann halt noch so Gäste da haben, die das total mit Leidenschaft machen, finde ich das total geil. Und was mich wirklich nachdenklich stimmt und das fand ich echt krass, wie viel Bodenfläche mir im Jahr verdichtet mit oder zubetonieren, das finde ich echt krass. Also da habe ich noch gar nicht so drüber nachgedacht, weißt du, ich war immer so der Meinung, ja Gott, er schließt halt ein Neubaugebiet, ist doch mir egal, komm hier, wir brauchen Platz. Aber mittlerweile denke ich mir schon so, okay, krass, aber ja, eigentlich müssen wir uns da schon bewusst drüber sein, dass das ja irgendwann auch mal endlich ist.
Ja,
das ist ja wirklich ein Prozess, der muss irgendwann aufhören, weil sonst gibt es gar keine Ortschaften mehr. So.
Ja.
Fährst schon unten bis oben durch. Also das finde ich schon krass, ja.
Das fand ich auch krass. Hat mich auch überrascht, die Aussage. Ja.
Ja. Also wirklich ein sehr hörenswerter Podcast. Wer noch nicht gehört hat, sollten wirklich anhören. Ich habe ihn, glaube ich, schon dreimal gehört und ich fand ihn wirklich, wirklich faszinierend und zum Nachdenken anregend.
Eicherle sind ja auch coole Tiere.
Voll, voll Eicherle. Vor allem das Geile ist, ich werde das nie vergessen, weil wir wo ich in New York über Brooklyn Bridge gelaufen bin und da haben wir uns mit so einem Künstler unterhalten, weißt du, gibt es ja auch welche, die so Bilder malen von, das sind ja perfekte Mitbringsel und so. Und da stand er da auch so und, oh, Germany, Eichhörnchen. Das ist so der typische Begriff, wo die alle so witzig finden,
cooles
die Amerikaner,
Wort,
ja. Eichhörnchen. Ja. Apropos nix, aber wie war dein Genussabend mit dem Siegelkaffee?
Siegelkaffee war gut, genau. Letzte Woche war Genussabend. Nee, diese Woche.
Gestern.
Vorgestern.
Ja, jetzt, wenn der Podcast rauskommt, letzte Woche.
Ja, war richtig gut. Wir haben deutlich überzogen.
Echt?
Ich glaube, nein, ich schreibe, dass es ein bisschen länger dauert. Wir hatten tolle Gäste. Wir hatten Gäste aus Karlsruhe, aus Schorndorf, also weit her, alles Podcast-Hörer. Und das hat mich natürlich sehr gefreut und auch fast schon bewegt. War ein richtig entspannter Abend und es gibt neue Termine. Also auch Brot und Kaffee werden wir nächstes Jahr wieder machen. Brotgenussabende mit uns zwei. Ich meine, wenn du nicht dabei bist, ist es meistens nicht ganz so lustig, aber der Genuss steht halt mehr im Vordergrund. Nee, tatsächlich stehen halt die Produkte an den Abenden mehr im Vordergrund, also egal ob jetzt Kaffee oder Käse. Und nächstes Jahr gibt es auch noch Brot und Wein. Mhm. Und genau, und es war richtig gut.
Cool.
Ja, hat Spaß Schön. Gemacht. Ich habe ein selber gemachter Amaretto geschenkt gekriegt.
Mega.
Ich glaube, wir hattet uns über Amaretto unterhalten. Kann das sein? Haben wir uns hier über Amaretto unterhalten?
Kann gut sein, ja.
Weiß ich gar nicht. Also ich trinke ja eigentlich gar keinen, Alkohol, aber Amaretto morgen tatsächlich, obwohl ich mir noch nie einen gekauft habe und getrunken habe. Ich verwende ja für das Zwetschgesells.
Ja,
stimmt. Da trinke ich mir dann ab und zu mal einen Schluck und jetzt habe ich ihn selber gemacht gekriegt und habe mir tatsächlich neulich auch mal einen gekauft.
Echt?
Der steht aber noch ungeöffnet im aber Schrank.
Wie trinkt man so einen Amaretto? Trinkt man den in so einem Shotglas oder trinkt man den
Ich bin der völlig falsche Ansprechpartner. Also ich habe keine Ahnung.
Klassisch Amaretto?
Das keine Ahnung. Ich hätte jetzt einfach so wie so ein Whiskyglas genommen, weißt du? So.
Ja, ich weiß es nicht.
Aber
oder Eiswürfel oder ohne, keine Ahnung.
Ich weiß es auch nicht. Ich kann das nicht sagen. Ich bin bei Alkohol wirklich der falsche Ansprechpartner, aber mir schmeckt, also ich finde es einfach lecker. Und ja. Und jetzt habe ich ihn selber gemacht und noch geschenkt gekriegt. Mit Rezept dabei, also kann ich es auch mal selber ansetzen vielleicht.
Was kommt denn da das Neue?
Also in dem Rezept tatsächlich Pflaumenkerne.
Ach was.
Ja, aber ich glaube, dass das sind echt, also ich glaube, vielleicht vergaloppiere ich mich jetzt auch total.
Ja,
ich war der Meinung, das ist aus Mandeln gemacht, aber.
Richtig, ich habe nämlich gerade die ganze Zeit überlegt, was von
so spontan würde ich sagen, dass Amaretto aus Mandeln gemacht wird und wenn es nicht aus Mandeln gemacht ist, dann ist es wahrscheinlich kein echter Amaretto, aber vielleicht sage ich jetzt auch total was falsch, weil bei Marzipan ist es ja außer Marzipan wird aus Mandelkerne gemacht und Persipan eben aus Aprikose oder Zwetschgekerne, die interessanterweise ähnliches Aroma haben. Aber halt die minderwertigere Qualität. Aber vielleicht bin ich ja total falsch. Ich weiß nicht, vielleicht kann ich mal googeln, wer das muss nicht blamieren. Aber auf jeden Fall hat mich sehr gefreut. Und ich habe neulich, ich werde beschenkt gerade, ohne Ende, ich habe hier geräucherte Forelle geschenkt gekriegt, eine ganze Forelle. Habe ich noch nie so am Stück quasi gekriegt. Das war richtig lecker.
Forelle ist auch geil.
Geräuchert Forelle, mit allem total. Drum und dran.
Ja.
Meine Tochter ist hier durchdreht am Esstisch, weil sie ein bisschen die Krise kriegt hat, dass man den Fisch dann auch so genau erkennen kann.
Ja gut, okay, das ist halt, da muss man halt dafür gemacht sein, oh mein Gott.
Ja, aber ja, es geht. Also es war echt mal interessant, das auch mal so aus der Nähe anzugucken, auch mit dessen die Zähne und alles noch drin.
Amaretto, italienisch für ein wenig bitter.
Ah, okay.
Übersetzung, ja. Ist ein süßer italienischer Likör, ursprünglich aus Bittermandel aromatisiert, werden verschiedene moderne Handelsmarken auf der Basis von Aprikosenkerne, Pfirsichkerne oder Mandeln hergestellt. Mandeln. Also es ist tatsächlich vage. In Deutschland wird es da jetzt wahrscheinlich ein Gesetz dafür geben oder die Norm dafür. Aber wenn es aus Italien kommt, dann ist das eine Empfehlung. Wow. Oh, das ist ein schöner Fisch.
Ja. Das war echt richtig lecker.
Ja.
Ich habe erstmal ein YouTube-Video angeguckt, wie man das dann zerlegt.
Ja.
Aber war gar nicht so schwer.
Ja.
Also hat mich echt richtig gefreut. Vielen Dank an der Stelle. Und ich hatte Besuch aus Schleswig-Holstein. Ein Podcast-Hörer, der Tim, war mit seiner Frau zu Gast und war in Würzburg und haben gesagt, sie fahren jetzt noch weiter und Ich habe ihnen Schwabenfesper gebacken, weil sie unbedingt wissen wollte, wie Schwabenfesper schmecken. Und habe dafür im Gegenzug Matthias gekriegt aus Glückstadt. Ja, den habe ich aber noch nicht
Matthias verzehrt. Ist ein eingelegter Fisch, gell?
Ja, ja. Genau, da gibt's ja verschiedene, weiß gar nicht genau, was für verschiedene Geschmacksrichtungen, aber ich wollte eine Spezialität aus der Gegend und das ist cool irgendwie.
Voll, das super. Das siehst du wieder, Essen verbindet einfach und Essen macht glücklich und jetzt muss ich hier meine Reichweite nutzen und jetzt pass auf. So, und zwar, ich habe kürzlich so eine Emaille-Kachel quasi geschenkt bekomme. So eine richtig alte. Und aus meiner Kindheit und von meiner Oma gibt es ein Gericht, das heißt bei uns Ebbes in der Kachel. So, und jetzt pass auf. Und das kennt man auch unter Brucknudeln. So.
Okay.
Und
ich google mal nebenher.
Das findest du nicht. Du nicht. Und egal, wem ich darüber erzähle, jeder sagt, kenne ich nicht. Und meine Oma kommt ja aus der Ostaber-Ecke.
Ja.
Und jetzt ist das quasi, musst du dir vorstellen, das ist so ein Kartoffelteig. Doch,
schwäbische Spezialität.
Zeig.
Brucknudeln. Ja, sorry.
Zeig mal, weiter. Wie sieht das aus? Hast du da Futter dabei?
Moment.
Nee.
Nee?
Nee, bei uns sieht das anders aus.
Okay.
Also letztendlich machst du so einen Kartoffelteig, also Kartoffeln mit, kocht, dann tust du die durch die Spätzlespresse.
Ja.
Und dann machst du einen Kartoffelteig mit Mehl und Eier.
Ja.
Und dann tust du das so lang machen und in die Kachel dann so überkreuzt reinlegen.
Okay, also so ein Teig machen, dass man da quasi so Würstel draus
machen kann. Und die dann so überkreuzt reinlegen. Und das Ganze tust du dann mit einer Milch-Sahne-Mischung übergießen und dann für eine Dreiviertelstunde, Stunde in den Ofen.
Okay.
Und das ist am besten ist das mit Kraut.
Okay.
Und das ist wirklich so ein typisches herbstdeftiges Essen. Und für uns. Das
kenne ich überhaupt nicht.
Ja, das kennt nämlich niemand. Und das ist jetzt nämlich, wo ich dachte, so, ich kann ja mal die Reichweite hier von unserem kleinen, süßen Essens-Podcast nutzen und frage, ob das irgendjemand außer mir sonst noch kennt.
Also, ich habe tatsächlich was gefunden auf chefkoch.de.
Echt?
Aha. Da wird darüber diskutiert. Also, für alle, die das Gericht nicht kennen, es besteht aus einem Kartoffelteig, Kartoffeln, Eier, Mehl und Salz.
Ja.
Wird in eine Auflaufform geschichtet und mit kochender Milch übergossen und im Backofen gegart.
Aha. Schick mir mal den Link.
Ja, schicke ich dir. Und da schreibt aber jemand drunter, lebe seit 40 Jahren im Schwabenland und habe noch nie davon gehört.
Ja, das ist nämlich wirklich, das ist, glaube ich, so ein Ding, das kennt man. Ich dachte schon wieder, das ist so ein typisches Ding um mein Elternhaus rum, um 40 Meter, dass man das noch kennt, aber dann ist
Ende. Nee, also mir sagt es auch gar nichts. Also hier schreibt noch eine, sie lebt auf der Ostalb und die kennt es wohl auch. Und sie isst mit süß, entweder süß mit Apfelmus oder salzig mit Sauerkraut.
Ja, genau. Und ich kenne halt die salzige Variante. Ja.
Der Teig wird in lange fingerdicke Würste gerollt und in Schlangenlinien eingeschichtet.
Genau.
Dann die nächste Lage im 180 Grad versetzt. 180 kann er wohl nicht sein, eher 90.
Das ist oder? Schwierig, ja, wahrscheinlich 90. Ja.
Ach, spannend. Ja. Hier gibt es bei uns auch verschiedene Arten, diesen Teig zu verwenden, zum Beispiel als Griebenschnecken.
Ja, das habe ich jetzt schon oft gehört, dass jemand sagt, hey, das sind doch Griebenschnecken. Ja,
den Teig ausrollen, mit Sahne bestreichen, ein Gemisch aus Zwiebeln und Grieben drüber geben. Zu einer Rolle formen und in 3-5 cm Stücke schneiden. Nee, kenne ich auch nicht. Oder als Fleckerl den Teig ausrollen und dann in mittlere, unregelmäßige Rechtecke schneiden. Die Rechtecke in die Auflaufform schichten und jedes Eck dabei mit Sahne bestreichen und mit Grieben, Zwiebeln und Petersilie bestreuen. Mit kochender Milch übergießen und im Backofen garen. Also die ganze Diskussion ist aus 2008, also.
Ja, aber schick mir es trotzdem mal.
Ja, ich schick das mal.
Weil ich.
Spannend.
Ich komme mir jedes Mal vor wie so ein Exot, der Einzige ist, der das kennt. Also ich finde es wirklich was sehr, sehr Leckeres. Ist natürlich sehr deftig, klar, um Gottes Willen, Kartoffeln und Milch und Sahne, ja. Also,
ja, klar.
Aber es ist sehr, sehr lecker und gerade jetzt im Herbst ist das wirklich super.
Schlanganger Brucknudeln.
Schlanganger
Brucknudeln. Okay, wieder was gelernt. Nee, ist mir tatsächlich komplett neu.
Und bei uns heißt es halt klassisch Ebbes in der Kachel.
Ebbes in der Kachel ist natürlich auch geil.
Das ist voll geil.
Richtig cool. Nee, ja. Hat mich jetzt tatsächlich noch gar nicht gekannt. Ich habe zum Thema regionale Unterschiede, bevor wir zum Thema kommen, eine Umfrage auf Insta gemacht gestern. Wie sagst du zu süße Stückle? Sagst du überhaupt süße Stückle?
Ja, tatsächlich süße
Stückle. Süße Stückle,
ja,
echt?
Süße Stückle, ja.
Also für alle, die nicht wissen, was gemeint ist, ein Blunderteilchen. Oder wie sagt man da hochdeutsch? Süßes Teilchen.
Blundergebäck.
Blunder ist ja voll, das ist ja mal bei der Blunderfolge schon mal gehabt, das ist ein blödes Wort.
Blunder
ist schon. Haben wir da schon mal diskutiert drüber, wie man das nennen kann? Also ich habe auf jeden Fall folgende Feedbacks erhalten. Süßstückle kam natürlich ganz oft. Teilchen, ja. Schneckennudel. Ich glaube mal, egal was für eine Sorte das es ist. Weil Schneckennudel ist für mich eigentlich eine Rosinenschnecke.
Ja.
Teilchen, Sierses Und dann hat einer geschrieben, das ist ein netter Name, aber oh, das würde ich jetzt alles nehmen, bin krank und zu weit weg von euch. Stückchen,
ja.
Schneckle
ja.
Und dann auf Saarländisch Kaffeestückchen, Kaffeesteckchen.
Okay.
Jo, so Kaffeesteckchen. Das waren so die Antworten.
Okay.
Also fand ich auch spannend, ja. Weil süße Stückle ist schon der gängigste Name hier, so würde ich sagen, oder?
Okay, ja, süße Stückle, ja. Süße Stückle halt, ja.
So süße Stückle.
Du musst jetzt mit Schwäbisch halt so Stückle, gell? Stückle.
Ja. Das ist, also süße Stückle ist schon was Feines. Ja, ja, ich habe gerade mit einem Zwetschge geblutet.
Also hör mir auf, ihr habt ja gerade erzählt, ich war vor der Aufnahme, dass ich die Woche sehr viel unterwegs war im Auto und ich habe morgens bei dir einkauft, so deine belegte Brote, die ja unfassbar lecker sind. Und dann noch eine Butterbrezel, die ich auch übrigens überragend finde. Und dann habe ich mittags gesehen, in deiner Story war es, und da war ich gerade irgendwo bei Stuttgart, und da war da gerade so ein süßes Stückle drin. Und ich dachte mir wirklich so, warum zur Hölle habe ich das morgens mitgenommen? Echt, ich hatte richtig, richtig Bock. Das war echt schlimm. Dachte ich mir, mein Gott, das darf ja wohl nicht wahr sein. Also das nächste Mal muss ich definitiv ein süßes Stückle mitnehmen.
Ah ja, ich bin gerade echt auch voll auf dem Trip. Ey, ich habe immer wieder wechsle ich ja bei uns im Sortiment. Ich habe jetzt die Schneckennudel für mich neu entdeckt, so viel zum Thema Schneckennudel.
Ja.
Wir haben den Teig da auch ein bisschen verändert. Und das ist sowas Leckeres, ey. Vor allem, wenn die noch so ganz leicht warm sind und so richtig knusprig am Rand. Und bei der Schneckennudel ist halt das Coole, du schneidest die ja so aus einer Schlange raus sozusagen, aus so einer langen Schnecke. Und dann hast du ja die Blätterung oben. Und das ist sowas von mega, ey. Also,
ja,
kommen wir mal zum Thema.
Aber auch wenn man gerade schon bei das Typische ist. Wie habt ihr früher als Kinder zu was Süßem gesagt? Also jetzt nicht Schneckennudeln oder so?
Also du meinst was, Süßigkeiten jetzt oder was?
Ja, genau.
Also das ist bei den Süßigkeiten.
Echt?
Ja, bei euch?
Also mir sind schon echt was Besonderes.
Zum Schlunze.
Was zum Schleckse.
Was zum Schleckse?
Ja.
Echt? Also so Gummibärle und so
Zeug. Ja, genau.
Echt?
Krieg ich was zum Schleckse?
Geil. Nee, bei uns ist das schon immer Süßigkeiten.
Echt? Okay, ja. Ich aber bei uns ist es ein wenig speziell, ja.
Was zum Schleckse. Nee, süß Stückle war bei uns aber echt auch, bei uns echt auch Kultstatus, weil bei uns gab es oft am Anfang vom Monat gab es für alle süß Stückle. Das war so eine Tradition bei meinem Vater in seiner Kindheit, weil mein Opa hat bei Bosch geschafft und wenn der die Lohntüte mit heimgebracht hat, dann hat er immer für alle Kinder süß Stückle mitgebracht. So, das war halt, cool, war wieder Geld da und mein Vater fand es so eine coole Kindheitserinnerung, dass wir das auch mal irgendwann eingeführt haben. Aber das war natürlich echt cool so. Die Bäckertüte in der Küche lag mit dem süßen Stückle. Ich habe zwei Feedbacks dabei,
ja, raus.
Die ich mal noch raushaue. Also einer von der Kelly Enea, die viele sicher ein Begriff ist, weil sie ist Gruppenadmin bei Breadmania in Facebook. Genau, und sie schreibt, lieber Ingmar David, ich liebe euren Podcast von Anfang an, habe so gut wie alle Folgen schon gehört und bin total besessen von euren frischen Stories, die irgendwie anders und deshalb besonders sind. Ja, ich glaube, sonst ist jetzt niemand über runtergefallene Äpfel auf der Straße außer uns. Was mir besonders gut gefällt, ist, dass ihr so locker auch andere zeitgemäße Themen behandelt. Auch zum Beispiel die Folge, in der nebenbei über Rauchen aufhören gesprochen wurde, fand ich echt genial und unter Berücksichtigung einer gewissen Vorbildfunktion sehr hilfreich. Übrigens habe ich festgestellt, dass die einzige Nicht-5-Sterne-Bewertung bei Apple Podcast deshalb zustande kam, weil wir über die ukrainische Familie eine Folge gemacht haben.
Dein Ernst? Nein.
Ich habe tatsächlich neulich mal gesehen, dass ich die Apple-Bewertung ja auch lesen kann. Ich habe die noch nie gelesen.
Ja, nicht, ne?
Und es sind ja echt viele Bewertungen drin.
Echt?
Ja, sehr viele.
Aber ich habe es jetzt schon lange nicht mehr gelesen, okay.
Und ja. Auch immer, oder öfters auch mit Text dazu. Und einmal gab es nur, ich glaube, 3 Sterne oder sogar noch weniger, weil das nicht in den Bug-Podcast gehört. Also von dem her findet das nicht alle gut. Dass ihr solchen Themen Raum gebt, gibt euch ein Alleinstellungsmerkmal, das ich außerordentlich schätze. Jo. Ich wünsche David, dass er es weiterhin schafft, ohne dieses Übel auszukommen. PS, ich habe es 12 Jahre geschafft und während Corona aus Frust wieder angefangen. Weiterhin viel Erfolg für eure Nachtschicht. Bleibt, wie ihr seid, erfrischend und unerschrocken authentisch. Ohne euch wäre die Hobbybäcker Brotback-Podcast-Welt eine viel ärmere. Danke für euer Engagement. Gerne lade ich euch in meine Gruppe Breadmania ein. Vielen Dank, liebe Kelly Enea. Ich habe gesehen, in der Gruppe wurde übrigens neulich auch über unseren Mürbteig fleißig diskutiert. Und das fand ich ganz spannend.
Ja.
Genau, da gab es über Für und Wider für den Einsatz von oder gegen den Einsatz von Hirschhornsalz im Mürbteig. War spannend zu lesen. Okay. Also vielen Dank. Dann haben wir noch ein Feedback und zwar von der Melanie. Hallo ihr beiden, auf die Gefahr hin, dass ich vorgelesen werde, fasse ich mich kurz. Ihr landet einen Volltreffer nach dem anderen. Erst letzten Sonntag habe ich mir geschworen, nie wieder einen Mürbeteig zu machen. Und dann kommt ihr um die Ecke und sagt, keine Kühlschrankbutter verwenden und das Mehl erst zum Schluss kurz reinkneten. Den Rest hatte ich bisher schon richtig gemacht, aber selbst den gekühlten Teig dünn in die Form zu bringen, lässt sich mit meiner gewohnten Hefeteiggeschmeidigkeit und Geduld nicht vereinbaren. Aber ich glaube, ich gebe ihm nochmal einen oder zwei Versuche. Dem großen Bruder der köstlichen Streusel. Weitere Volltreffer gefällig, meine ursprüngliche schwäbische Heimat, meine neue Heimat Regensburg, wo das Hohenloher Backbuch gedruckt wurde, meine berufliche Vergangenheit in einer Regensburger Druckerei und ich bin mit eurem Hefezopfrezept der Volltreffer nicht nur bei meiner Schwiegermutter. Euren Podcast höre ich immer gleich morgens auf dem Fahrrad, auf dem Weg ins Geschäft, noch ofenwarm. Danke für die vielen kleinen und großen Riesenthemen, ich hoffe, sie gehen euch nie aus. Vielleicht kommt ja auch Dietmar Kappel mal aufs Ofenbänkle. Das wäre natürlich... richtig cool, der übrigens auch durchaus großzügig seine Rezepte veröffentlicht. Das stimmt. Dietmar Kappel, Chapeau, was der alles macht mit seinem Blog und so weiter. Mega spannend. Vielleicht eine Idee als Zukunftsthema für Bäckereien, Backwaren mit reduziertem Zuckeranteil. In Anbetracht des Anstiegs adipöser Menschen und Menschen mit Diabetes wäre uns allen geholfen, wenn die Zuckermenge deutlich reduziert wird, was meines Erachtens dem Geschmack noch nach anfänglicher Umstellung keinen Abbruch tut. Ganz im Gegenteil. Und ich könnte mir vorstellen, die Nachfrage wäre durchaus vorhanden, beziehungsweise die Zielgruppe wächst. Absolut spannendes Thema. Ich bin gerade auch immer wieder am Hin und Her überlegen und diskutieren, ob man nicht auch diese Glasur zum Beispiel auf das süße Stückle, dass man wieder beim Thema sich einfach aussparen könnt.
Ja, echt? Okay.
Also ich liebe die ja. Ich liebe die über alles, das darf ich gar nicht laut sagen. Ich liebe das auch, wenn die so richtig dick drauf ist und die noch so weiß ist.
Ja, ja klar, logisch.
Also eigentlich total oldschool, aber es ist eigentlich echt richtig süß und man schmeckt ja natürlich dann auch nicht mehr so viel vom Rest.
Ja.
Aber wenn man das immer frisch backen würde quasi, dass die nicht austrocknen können, dann wäre es eigentlich auch cool, wir können auf die Glasur verzichten, weil man macht das ja auch aus dem Grund, dass die nicht so austrocknen und so.
Ja, gut, stimmt. Ja.
Aber
Zucker ist halt geil.
Ja, sprichst du aus.
Ich verstehe es schon, ich verstehe voll und ganz. Aber hey, da fällt mir gerade auf, dass ich tatsächlich unsere beliebte Nuss-Nougat-Creme immer mehr verbannen. Also ich habe die eigentlich gar nicht mehr, also wirklich, ich greife echt zu den, also wenn überhaupt, zur Alternative. Ja. Und bin da super fein damit.
Ja.
Also ich komme da auch ins Alter wieder.
Irgendwann weißt du. Oder hast du Buchgläser?
Nee, das hat's ja nicht. Aber du
wirst von Nutella wegkommen.
Ja, genau, du wirst endlich Nutella frei. Du wirst sehen, wenn irgendjemand unseren Podcast mal beschreibt, dann wird das schreiben. Letztendlich ging es darum, wie zwei junge, backbegeisterte Altwörter sind. Das ist wahrscheinlich die Beschreibung unseres Podcasts.
Unser Hörer und Hörer, damit uns alt. Das ist wie bei so Rockstars. Ist doch auch so.
Stimmt, ja, genau.
Aber ich esse tatsächlich auch früher schon und jetzt auch nicht unbedingt Nutella tatsächlich. Ja,
ja
stimmt. Und dadurch, dass wir uns jetzt ja so intensiv mit diesem Thema beschäftigt haben, kenne ich jetzt auch echt viele Alternativen, die auch auf jeden Fall gut sind.
Du kannst eigentlich auch nicht mehr guten Gewissens essen, wenn du weißt, was.
Ja,
was,
also das ist so. Ja, ist so. Kommen wir mal aufs Thema.
Ja.
Unser Thema heute ist eigentlich schon, hätte es viel früher mal besprochen gehört. Wir sind schon bei Folge 87, aber gut. Ist jetzt bei allen Themen so, die kommen, weil wir haben halt einfach saumäßig viele Folgen.
Ja.
Wir hattet ja schon mal eine Folge über das Thema das perfekte Abendessen, das perfekte Festbar, wie auch immer, die perfekte Brotzeit. Und heute soll es um das Thema das perfekte Frühstück gehen. David, ich glaube, das war von dir eine Folge schon mal, ein Folgevorschlag schon vor vielen, vielen Monaten. Ja. Und ich habe eine Umfrage gemacht auf Instagram, was denn unsere Hörerinnen und Hörer beziehungsweise meine Insta-Follower so gern frühstücket. So, und jetzt darfst du mal raten, was ist am meisten genannt wurde.
Marmelade und Eier.
Eier sind tatsächlich sehr oft genannt worden. Witzig war, die erste zwei Antworten waren genau die gleiche, und zwar Zeit. Waren gleich die erste zwei Antworten, Zeit und Zeit.
Ja.
Gekochte Eier, und da machen wir ja gleich mal ein Riesenthema auf, weil gekochte Eier, da hat ja auch jeder so sein eigenes Ding. Wie isst du deine Eier?
5,30.
5,30?
Ja, in komplett sprudelndes Wasser.
Also das heißt, du tust die Eier nicht von Anfang an schon rein?
Nee, bitte was? Nein, auf gar keinen Fall.
Doch.
Was?
Doch.
Und dann?
Und dann wartet, bis es kocht.
Und dann sind sie wie?
Ja, kommt drauf an, wie man sie will. Also hart, ich bin bei uns daheim fürs Eierkochen zuständig.
Ja.
Und es gibt wenig Sachen, wo ich niemand anders machen lasse. Aber das Eier, also bei uns, ich muss ja ein bisschen ausholen, bei uns ist halt sonntags ist bei uns der Frühstückstag. Unter der Woche frühstücke ich ja gar nicht durch meine Intervallfaste. Sonntags nehmen wir uns aber richtig Zeit und mit der Familie und so weiter. Und ich koche die Eier. Und mein Sohn und ich wählen sie weich. Also das heißt mit Eierbecher und Löffel.
Ja.
Und der Rest der Familie will sie hart.
Ja.
Also das heißt, ich setze Eier auf den Herd mit Wasser, schalte Herd ein. Und wenn es erst, und das ist der entscheidende Punkt, wenn es kocht.
Ja.
Und da gibt es ja unterschiedliche Interpretationsspielräume, wann Wasser kocht. Also wenn es richtig kocht, stelle ich den Wecker auf 3 Minuten für die Weiche.
Ja.
Und dann hole ich die Weiche raus, schrecke sie ab und stelle dann nochmal auf 3 Minuten. Also bevor ich, also quasi direkt im Anschluss nochmal 3 Minuten, also 6 Minuten.
Ja.
Und was, wie machst du es? Du tust die Eier ins kochende Wasser.
Ich lasse sprudeln und dann haue ich die Eier rein, 5,5 Minuten und fertig. Ich
mein, aber das weich, ist doch
gekochtes Ei.
Ah, okay. Ja, das ist der Unterschied.
Ja.
Aber das ist doch voll kacke auf gut Deutsch, weil du verbrennst doch Pfote.
Ja, nö, ich lege sie auf den Löffel und lasse sie alle mit sauber rein, leider.
Aber wenn du nicht aufpasst, dann schlägst du auf den Topfboden auf und ist kaputt.
Nee, du musst halt einfach, ich bin geübt, hallo.
Jetzt also das ist so
viele witzig, Jahre Übung.
Ja. So viele verschiedene Varianten und jeder hat seine.
Es gibt einen Film, das Rauschen der Sterne oder so heißt. Das ist so ein Sternekochfilm irgendwie so. Und das Geile früher bei DVDs war ja einfach noch Bonusmaterial.
Ja,
kannst du noch dran ja, erinnern? Gutes altes Bonusmaterial. Und tatsächlich hatte einen Sternekoch mit am Set, der einfach zu den Schauspielern gesagt hat, hey, du musst das Messer so halten und mach das mal so, dass das einigermaßen authentisch. Und ich habe mir das Bonusmaterial so anguckt und die haben auch die ganze Leute so interviewt, so einfach so Spaßfrage, so, hey, wie kochst du dein Frühstücksei? Und da waren ja auch die unterschiedlichste Antworten dabei, weißt du, er hat 3,5 Minuten von vornherein, hier 6 Minuten, oh mein Gott, 8 Minuten, weißt du, alles dabei. Und der Sternekoch war so, wie man halt Ei kocht. Wasser, dann Rosmarin rein, Thymian rein, Salz, Pfeffer ins Wasser, dann das Ei dazu rein, 4,5 Minuten kochen lasse und dann noch, was weiß ich, 5-mal mit der Hand drüber fahren oder was weiß ich, also weißt du, völlig so, aber weißt du, ganz selbstverständlich, wie man halt Ei kocht, ja, weißt du, aber ein riesen Fass aufgemacht und ich habe das tatsächlich mal gemacht und das war wirklich mit Rosmarin und Thymian im Wasser drin. Ey, das Ei duftet unfassbar geil. Es schmeckt natürlich 0,0 anders, aber es duftet, wenn du das dann auf den Frühstückstisch stellst, duftet es überragend lecker, aber schmeckt halt.
Schmeckt halt genau gleich.
Genau oder? Gleich, aber der Shishi drumherum ist halt viel geiler. Aber ja, es stimmt schon, bei Eier kann man schon echt viel anders machen.
Wo du gerade gesagt hast, es gibt ja den Film, dachte ich, du sagst jetzt, es gibt ja den Film über das Frühstücksei von L'Oreal.
Ja.
Das wäre jetzt meine Assoziation.
Ja gut, das gibt's auch, ja.
Das ist auch richtig gut. Also auf jeden Fall, also zurück zum Thema. Eier sind auf jeden Fall sehr oft genannt worden und ich liebe sie weich. Also ich esse auch gerne hartkochte Eier, aber meine Frau mag es gar nicht weich und ich hasse es ja immer, wenn du im Hotel bist irgendwo, dann gibt's ja immer Frühstückseier und Eierbecher. Kein Mensch braucht die Eierbecher, weil diese Eier sind immer hart.
Immer hart,
die sind nie weich. Ich erlebe nie, dass es mal weichkochte Frühstückseier gibt. Genau, dann haben wir das weiche Frühstücksei, Brötchen und was Süßes, zum Beispiel Scones, Croissant, Muffin, Muffin, Eier, Samba ist von Rapunzel, die Nuss-Nougat-Creme, gekochte Eier, also tatsächlich sehr oft, sehr guter Kaffee wurde oft genannt, selbstgebackenes Brot zum Teil, Siebträgerkaffee, gutes Brot, Ei, Käse, Rohkost, Croissant zum Abschluss, eventuell Marmelade, meine Frau, schreibt jemand,
ja.
Tee, bist du Teetrinker?
Immer mal Wetter, ja.
Ich gar nicht.
Im Herbst, abends, aber nicht morgens. Morgens brauche ich Kaffee, sonst ist bei mir sonst geht der Motor aus.
Dass ich nicht alleine am Tisch sitze, sondern noch andere liebe Menschen. Croissants, gutes Brot, Käse und Kaffee. Guter Kaffee, Croissants, ein guter Kaffee, Hefezopf, hartgekochtes Ei, Salami und Käse, Vollkornbrötchen, Frühstücksei und Obst, Brötchen, Croissant, Wurst, Käse, Lachs, Gemüse, Marmelade, Butter, Nussbli. Kennst du Nussbli?
Ja, klar.
Frische Brötchen, Tageszeitung, Brezel, Kaffee und selbstgebackene Semmeln.
Aha.
Also alles ziemlich querbeet dabei. Was brauchst du denn für ein perfektes Frühstück?
Also es war jetzt gerade alles schon dabei, was ich unfassbar geil finde. Ich finde es mega gut, ein geiler Käse zum Beispiel. Wie jetzt der von, Achtung Werbung, von Geiferzofe zum Beispiel, finde ich richtig gut. Klar, frische Weckler, super richtig gut. Kaffee ist für mich, wie gerade schon erwähnt, absolut essentiell wichtig. Dann eine frisch gemachte oder eine selbstgemachte Marmelade. Wahnsinnig wichtig. Ei, klar. Obst finde ich auch ganz cool, aber.
Also nochmal zurück zum Ei. Du hast nach 5,5 Minuten ein weiches Ei.
Ja.
Mit Eierbecher.
Natürlich.
Und klar. Löffel.
Mit Löffel und Salz.
Wie machst du dein Ei auf?
Jetzt pass auf, hier habe ich es mir aufgeschrieben. Ich habe mir nämlich vor 2 Jahren zu Weihnachten ein Eierschalen-Sollbruchstellen-Verursacher gewünscht. Und das Ding ist so ein Happiness-Maker. Ey, brutal. Wenn der auf dem Frühstückstisch steht, ich freue mich jedes Mal wie ein kleines Kind,
ja,
wenn ich dann das Ei aufmachen darf. Weil so eine perfekte...
Ist geil, gell?
Ich liebe das Teil so. Das ist so gut. Habe ich mir extra aufgeschrieben hier. Der Eierschale Sollbruchstelle Verursacher. Das ist so ein cooles Teil.
Das haben wir tatsächlich zu unserer standesamtlichen Hochzeit gekriegt.
Ja.
Aber ich finde ihn nicht mehr. Ich wollte nämlich neulich auch mal meinem Sohn zeigen, weil mir esse ja die Eier so. Und ja. Ich finde ihn nicht mehr. Aber nein, das ist cool, das Ding, gell?
Oh, das ist das beste Ding
überhaupt. Aber da gibt es doch auch so, Psychologen, die sagen, wenn man Eier so aufschneidet,
ja,
das heißt, sagt das über die Persönlichkeit aus. Oder ob man so aufklopft mit dem Löffel.
Ja, aber aufklopfen mit dem Löffel kannst du machen, bis du 12 bist. Und dann, meine Güte, wer erwachsen schon, oder? Also ich weiß nicht.
Ich schneide schon immer mit dem Messer. Ja.
Und dann halt wirklich, also und dann das Teil ist halt überragend.
Das ist cool, ja. Und wie machst du das dann? Du schälst es dann auf, oder?
Ah nö, und dann gehen wir Messer durch.
Du schneidest mit dem Messer dann durch.
Du wirklich einen sauberen Cut.
Ja.
Und mit sowas, da mein innerer Monk fängt ja völlig an, auszuflippen, wenn das so ein sauberer Schnitt ist. Finde ich richtig gut, also liebe ich total. Und was ich auch noch geil finde, sind so Aufstriche. Das finde ich geil.
Ja.
Weißt du, so ein Kräuter-Frischkäse oder so. Und das am besten noch so vom Frischkäse-Dealer deines Vertrauens im Kaufland-Eingang oder so.
Da war ich neulich.
Ja.
Wer kennt alles aus unserer Region? Den Typ, den der David gerade gemeint hat, den kennt jeder, oder?
Klar, logisch.
Ja. Und ich war echt schon, ich gehe ja eigentlich nie ins Kaufland, aber ich war halt zufällig im Kaufland.
Ja.
Und dann habe ich mir da was geholt. Habe ich das schon erzählt?
Nee.
Und dann habe ich gedacht, das ist ja immer noch der gleiche wie vor 10 Jahren.
Ja, natürlich. Der ändert sich ja nie.
Und der hatte echt richtig, kann man das sagen, richtig geiles Zeug.
Ja, voll. Mega.
Also so Tzatziki und so Frischkäse. Und da gibt er einem ja immer auch noch was mit. Also wir haben da ein bisschen Aufstriche und Feta mitgenommen und dann hat er mir noch irgendwie so einen Tomate-Frischkäse mitgegeben und das ist echt richtig lecker.
Das ist brutal lecker. Also die türkische Aufstriche, ey, die sind super lecker. Ja. Und wenn dann noch irgendwie, du musst allerdings, und das finde ich wichtig, du darfst nicht sagen, naja, ich hätte gern so einen mittelgroßen Becher oder so. Du musst sagen, ich hätte so ungefähr für 5 Euro
Becher. Anfängerfehler, ja.
Weil sonst kriegst du so einen Becher randvoll und zahlst dann nach 15 Euro oder so.
Weißt du, was mir da nicht passiert ist? Ich war beim Metzger und habe gesagt, ich hätte gern, ich weiß gar nicht mehr, 150 Gramm von irgendeiner Wurst oder. Und dann hat die Verkäuferin das geschnitten und auf die Waage gelegt und also ich liebe Einkaufen, weil das ist echt immer ein Erlebnis. Und da waren das 180 Gramm und das hätte mir ja gar nichts ausgemacht. Aber dann hat die Verkäuferin die mit der coolen Wurstgabel die 2 Scheiben oben runtergenommen, dass es 156 Gramm waren, hat die abtippt und hat die 2 Scheiben wieder draufgelegt.
Ja.
Da habe ich den cool. Aber wenn du mich gefragt hättest, hätte ich auch gesagt, dass es in Ordnung ist.
Passt so, ja. Aber kenne ich von früher tatsächlich. Früher war das, also bei uns war das noch gang und gäbe. Wenn du gesagt hast, ich hätte gerne 100 Gramm, dann hat sie 120 runtergeschnitten, hochklopft, abtippt, wieder draufgelegt.
Echt jetzt,
bei uns
oder was?
Früher war das gang und gäbe, ja.
Spannend. Also habe ich jetzt so bewusst noch nie erlebt.
Ja, doch.
Aber fand jetzt auch witzig. Bist du ein süßer oder ein salziger Frühstücker?
Es ist ähnlich wie, ich glaube, mir hat es schon davon, dass es irgendwann umswitcht auf jetzt ist süß am Start. Ja.
Das
ja.
stimmt, ja, selbst bei uns auch. Ich habe noch aufgeschrieben, was ist mit Toaster? Bist du ein Toaster?
Ja, total. Also wenn es vor allem, wenn es nicht, wenn es dann nämlich so frisch ist. Ist halt scheiße beim Genuss-Podcast. Du über frisch isch, stolperst halt die ganze Zeit drüber. Das ist so unsere permanent Stolperfalle. Aber dann halt wirklich so, oder auch ein Weckle vom Vortag oder von vor 2 Tagen Aufschneider auf der Toaststube drauf.
Das habe ich jetzt für mich entdeckt. Ich muss zugeben, super. Ich habe Weckle, also wir toasten auch immer sonntags, weil wir ja sonntags nicht offen haben. Ich habe Weckle immer von oben und von unten toastet und dann aufgeschnitten. Mhm. Bis ich neulich mal bei jemandem das doch gesehen habe, der schneidet das auf und legt das so rum auf der Toast. Das ist ja viel cleverer.
Hast du das dein Leben lang so gemacht?
Ich habe das mein Leben lang so gemacht, dass ich es oben und unten toastet habe. Und meine Frau hat immer gesagt, das reicht von einer Seite. Die wollte es dann immer schon gar nicht von der anderen Seite.
Echt?
Und ich habe es immer noch umdreht für mich. Und dann habe ich gedacht, ich könnte es ja aufschneiden, das ist ja viel cleverer, weil das dauert ja ewig, das ist ja innen nie richtig warm,
klar,
logischerweise.
Ja, klar, ist ja nur warm, ja klar.
Ja, aber was fast noch leckerer ist wie Weckle-Toast, ist echt Brottoaster. Also so Brotscheibe, egal, wenn sie dann schon wegen älter sind, Und die Toast ist Hammer.
Ja, und das liebe ich. Und eine getoastete Brotscheibe und das mit so einem Aufstrich vom Türke-Aufstrich, die war super geil. Richtig gut. Das ist wirklich der Hammer. Ja.
Richtig gut. Ja. Witzig fällt mir gerade ein, wir hatten ja es gerade über den Genussabend letzte Woche und das war das erste Mal, dass beim Genussabend ich habe noch richtig Brot verkauft. Also weil eine Teilnehmerin hat gesagt, sie hätte gerne noch Brot, ob noch was da ist. Und zwar an dem Tag tatsächlich noch viel da. Und dann haben irgendwie 4-5 Leute noch Brot eingekauft. Das war dann ganz witzig, fällt mir gerade ein, weil die hat dann auch Brot gesucht, um das zu grillen. Aha. Und dann irgendwie so mit Knoblauch einzureiben und mit Meersalz. Oh, ja, ist ja auch gut.
Geiler Gast, ja, mega.
Hat aber, jetzt kommen wir ab vom Thema.
Ja,
Thema
voll Frühstück sind wir beim Frühstück,
ja. Ja, aber bei uns ist tatsächlich auch so. Also ich habe mir aufgeschrieben, Brötchen, Brot, je nachdem. Eier weich.
Ja,
ganz
auf jeden
klar.
Fall, ja.
Mit Salz.
Ja.
Hast du so ein elektrisches Salzstreuer?
Nein.
Das ist das Unnötigste, was es gibt auf der Welt, oder?
Hatte ich mal.
ich habe eine. Völlig. Habe ich geschenkt gekriegt, aber ey, weißt du, was mich stresst? Dann musst du auch wieder gucken, dass da Batterien drin sind.
Genau darum geht's. Das ging mir irgendwann so auf den Keks, dass irgendwann Batterien leer war.
Ja.
Und dann stehst du da gerade, willst abends irgendwas kochen. super. Ja. Und jetzt, da klopfst du dagegen, rechts rausklopfen. Also Blödsinn, ja.
Ja, also aber wenn du, also wir haben auf jeden Fall ein, also wie gesagt, aber das ist nur so zum Thema.
Ja, braucht kein Mensch.
Butteraufstrich, genau, Toaster.
Ja.
Käse, Wurst, also da müssen echt auch herzhafte und dann wechselnde zu süß. Hefezopf gibt es bei uns auch immer. Croissant bin ich gar nicht so mega, also muss bei mir beim Frühstück gar nicht unbedingt sein. Klar, gutes Gesellz.
Ja.
Und oder Nuss-Nougat-Creme mit Butter natürlich drunter.
Oder auch nicht.
Also Frühstück ist schon, ja, also das genieße mir echt sonntags auch, aber dann mit der,
ja, liebe
dass
ich
man
auch.
Halt auch die Zeit hat dann. Und
liebe ich auch total. Also einmal die Woche ist, wie gesagt, unter der Woche auch kaum möglich, aber so unter der Woche am Wochenende ein Traum.
Wirklich. Absolut.
Ein Hörer, Hörerin oder Podcast-Follower oder wie auch immer, hat ja geschrieben, Siebträger-Kaffee.
Ja.
Habe jetzt zwar nicht den Genuss daheim, aber das ist halt schon, das macht halt wirklich, das ist so das letzte Prozent, das Frühstück voll perfekt macht. Da so ein richtig geiler Cappuccino raus aus so einer Siebträger, das ist halt schon.
Klar, das ist natürlich schon der Hammer. Bist du, trinkst du deinen Kaffee dann erst zum Süßer oder bist du schon beim Salzigen mit Kaffee am Start?
War schon während dem Tischeidecker, habe ich zwei Kaffee getrunken. Ja, komm. Nee, also da bin ich schon. Ja.
Weil
ja.
Bei uns ist echt immer so die Tradition, wenn man dann auf süß umswitcht, dann wird erst der Kaffee rausgelassen.
Echt?
Ja.
Oh nee.
Echt. Und wenn wir zu faul sind, dann hoffen wir, dass unsere Kinder uns einen rauslassen. Weil wir haben ja auch einen Vollautomat.
Ja.
Aber das dauert dann immer so ewig. Und dann, musst du mit deinem Süßer warten.
Leider nicht, nee. Also Kaffee ist bei mir wirklich so.
Echt krass.
Auch morgens tatsächlich erster Weg ist hier ab Kaffeemaschine laufen lassen. Also ich bin ja hier jetzt Filterfraktion erstmal momentan noch.
Ja.
Ich habe ja gesagt, ich kaufe mir erst, wenn unser Umbau dann soweit ist und mir eine größere Küche hin, dann gibt es eine schicke Siebträgermaschine. Und bis dahin gibt es halt gerade Filterkaffee und mit dem ich mich auch völlig klarkomme mittlerweile. Das ist für mich so, ja, alles gut, Filterkaffee, alles gut. Aber der muss halt durchlaufen und dann mache ich morgens erstmal schön so eine halbe Kanne Kaffee, so ein bisschen, das sind so eineinhalb Tasse dann nachher. Und das brauche ich auch morgens. Also das ist wirklich schlimm. Also da.
Wieso warst du eigentlich noch nicht beim Kaffeegenussabend als Teilnehmer?
Keine Ahnung, das haben wir mich vorher auch schon gefragt.
Ja, das wird echt mal Zeit.
Ja.
Also, was nimmst du für einen Kaffee daheim?
Ich nehme, was ist das für einer? Jetzt muss ich geschwind überlegen, es ist so ein Fairtrade-Kaffee, aber woher ist der? Kauft meine Frau immer,
okay. Kann
ich dir nicht sagen. Ja, aber ich will natürlich, wenn ich dann schön frisch mahle und so daheim, dann will ich natürlich umsteigen.
Ja.
Aber momentan habe ich noch irgend so einen Fairtrade-Kaffee daheim.
Ja, cool.
Genau, aber auch ein Riesenthema, würde ich sagen.
Ah.
Nee, also Frühstücke an sich ist wirklich echt ein Traum und man nimmt sich da viel zu selten Zeit dafür.
Ja.
Also deshalb ist es schon wichtig, dass man sich da bewusst Zeit dafür nimmt am Wochenende. Das finde ich schon wirklich sehr, sehr cool.
Ja, ist dann immer so, dass ich immer relativ spät mir denen gar nicht Mittagessen sonntags. Also weil dann hast du irgendwie gerade gefrühstückt, eine Stunde später sollst du Mittagessen.
Ja, klar, logisch. Ja.
Wir haben jetzt mal alle wichtige Frage geklärt. Wie lange kochen wir unsere Eier?
Das ist die wichtigste Frage
überhaupt. Wie toasten wir?
Ja.
Und ich habe noch einen Punkt auf meiner Liste. Ich war auf der Gesellefreisprechung vor zwei Wochen.
Stimmt, ja.
Wollte ich hier noch erzählen.
Ja.
Und zwar nicht unbedingt nur, weil unser Azubi als Jahrgangsbestabschluss hat, aber auch. Nee, Spaß. Ich fand es echt cool, dass ich mir zum ersten Mal so richtig bewusst wurde, dass ja das Handwerk da schon ein Alleinstellungsmerkmal hat mit dieser Gesellefreisprechung. Also für alle, die nicht wissen, was sowas ist, das ist so eine Feier, wo quasi die ehemaligen Azubis, jetzige Gesellen, von offiziell und amtlich von ihren Pflichten des Lehrvertrages entbunden werden. Das ist so ein altes Ding. Viel Tradition steckt da dahinter. Finde ich aber irgendwie cool. Also hat was Feierliches. Ich habe mich mit ein paar Leuten unterhalten, die halt keinen Abschluss im Handwerk haben, sondern halt irgendwie IHK, was auch immer. Und die haben gesagt, ja, sowas gab es bei uns nicht. Und das war echt richtig gut gemacht. Das war im Carmen-Wirth-Forum. Festredner war Norbert Heckmann, der die Laudatio 2016 für unseren Top-Gründerpreis gesprochen hat. War ein richtig rundum gelungener Abend. Zwei Azubis von uns dabei. Einer, wie gesagt, als Prüfungsbester, eine als Beste in der praktischen Prüfung, die jetzt auf den Landesentscheid eingeladen wurde. Das finde ich dann auch mal cool. Da gibt es ja dann so weiterführende Wettbewerbe, Landesentscheid, Bundesentscheid und so weiter. Und fand ich irgendwie echt schön.
Cool,
ja. Und halt alle Handwerker, 306, glaube ich, Freizusprechende. Und halt Zimmerleute, Schreiner, ja. Sanitär, also alles Mögliche. Und halt auch Bäcker, Fleischer. Und das war richtig... richtig cool.
Ich finde das auch richtig cool. Ich war nur damals halt echt zu jung, um das wertzuschätzen damals bei uns. Das war für mich so, ja, okay, komm, ja, freue mich drauf, ja, aber war auch jetzt irgendwie. Aber eigentlich ist das wirklich so eine Wertschätzung auch gegenüber. Es ist wirklich richtig, richtig cool. Und ich finde es generell gut, dass ich habe das Gefühl, dass gerade generell so ein Umdenken schon stattfindet. So. Also gerade, dass die Wertschätzung gegenüber dem Handwerk im Allgemeinen ist absolut spürbar und mir kommt ein bisschen weg von dem jahrelange, hey, nur studiere und allem drum und dran. Und das ist schon eigentlich eine gute Kehrtwende. Und gerade, wenn man solche Traditionen halt auch pflegt, und das ist sehr, sehr wertvoll.
Ja, absolut. Ja. Absolut.
Ja, cool.
Und das kann ich nur unterstreichen, was du sagst. Also, und ich stelle auch selber für mich immer wieder fest, ich könnte mir wenig andere Berufe vorstellen. Also ich finde einfach, was das Handwerk unschlagbar macht, ist, dass man was mit seinen Händen erschafft. Das hat sowas Sinnstiftendes letztendlich. Und das ist das, was mich schon immer fasziniert hat, dass ich abends halt gesehen habe, was ich geschafft habe.
Ja, voll.
Also das kann ich mir bei wenig andere Berufe vorstellen. Also auch das, was du machst, das wäre mir viel zu abstrakt.
Ja, zu digital halt.
Einfach, ja, also wär gar nicht meins, aber alles gut. Nee, gibt schlimmere Berufe. Aber ich denke es mir auch so, keine Ahnung, in so einer riesen Firma irgendwie als Sachbearbeiter oder was weiß ich, wo eigentlich wurscht ist, ob du morgens kommst oder nicht. Oder zumindest stelle ich es mir so vor, wahrscheinlich ist es auch nicht wurscht, aber das finde ich einfach in so Familienbetriebe, in so Handwerksbetriebe einfach, ist einfach nochmal was anderes.
Ich überlege gerade, mit wem ich mich letztens unterhalten habe, der gesagt hat, du ganz ehrlich, sagst du mal, also eigentlich hätte Schreiner werden wollen, das hätte ich viel geiler gefunden. Und der hat auch irgendwas studiert und war super erfolgreich und, also weißt du, aber irgendwie saß er da und hat irgendwie gesagt so, eigentlich hätte ich Schreiner machen sollen, fände ich viel geiler. Ich krieg's gerade nicht mehr zusammen, wer das war, aber ich fand es echt beeindruckend, dachte mir so, ja. Stimmt eigentlich, ja.
Voll cool. Also, und hast mal, was ich mal eine Zeit lang gemacht habe, ist, Leute mal zu fragen, warum sie den Beruf eigentlich machen, den sie machen. Da kommen spannende Antworten raus.
Ja, voll.
Und was sie eigentlich gern gemacht hätte. Das ist Wahnsinn, wie viele Leute nicht das machen, was sie eigentlich machen wollten.
Ja, ja.
Aber jetzt trifft er mir schon fast in den philosophischen
Podcast. Ja, aber abschließend muss ich jetzt gerade noch sagen. Also eine Frau, die mir sehr nahe steht, also meine Mutter, die wollte immer Schornsteinfegerin werden. Ja?
Ach, krass.
Ja, du fände ich total cool. Und mein Opa hat damals gesagt, du lern lieber was Gescheites. Ja. Aber ich fände es total cool. Ja. Schornsteinfeger, mega. Also total cool.
Meine Mutter wollte Krankenschwester werden.
Ja.
Aber da war es auch so, dass mein Opa halt dann letztendlich entschieden hat, was gemacht wird.
Also ich finde es total faszinierend, ja. Also es ist wirklich, und wie du sagst, wenn du die Leute fragst, was sie eigentlich hätten machen wollen oder warum sie den Job machen, den sie machen, ist total spannend.
Ja, du merkst vor allem auch, dass manche Leute sich noch nie Gedanken drüber gemacht haben.
Ah, nö, das ist auch krass. Die machen den Job halt,
Ist auch verrückt.
Mein Gott, ist halt mein Job,
ja. Schalte Worte.
Ja, wirklich faszinierend. In diesem Sinne, bevor wir zu philosophisch werden, vielen Dank für diesen wunderschönen Podcast.
Ja, hat Spaß gemacht.
Tolle Folge und in diesem Sinne, bis nächste Woche.
Bis nächste Woche.